willst mehr Energie, mehr Fokus, mehr Performance? Dann bist du hier genau richtig. Bei Biohacking klar, stark, effektiv. Ich bin Jürgen Klarnert, Biohacker und Unternehmer. Und ich zeige dir, wie du mit den besten Strategien aus Wissenschaft und Praxis deine Leistungsfähigkeit aufs nächste Level bringst. Heute spreche ich über Jetlag-Hacking. Wie du auch als Geschäftsführer über Zeitzonen hinweg performen kannst. Grundsätzlich haben wir ja alle unseren zirkadianen Rhythmus, in dem wir gerade stecken. Gerade gab es eine Zeitumstellung, das heißt, auch jetzt müssen wir diesen ein bisschen verschieben und das dauert einfach auch. Und wenn man von einer Zeitzone in eine andere reist, dann ist das für den Körper ein ziemlicher Stressmoment. So, du hast, und das jetzt irgendwie ein bisschen tiefer gehend erklärt, du hast den suprachmalischen Nukleus. Ja? Das ist deine Masteruhr deines Körpers. Der ist im Hypothalamus zu Hause und der steuert quasi deinen Tag-Nacht-Rhythmus. Keine Ahnung, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Dirigent von einem Orchester. Und das Orchester ist quasi der Körper und unsere Organe tatsächlich auch. Ja? Und dieser suprachmalische Nukleus bekommt über ein Hauptsignal, also das Hauptsignal ist Licht, die Information, jetzt ist Tag oder jetzt ist Nacht. Ja? Es gibt auch noch andere Signale, die gehen jetzt nicht über den suprachmalischen Nukleus, die gehen jetzt über den Magen zum Beispiel. Ja. Aber grundsätzlich ist Licht das Hauptsignal und verantwortlich für so Sachen wie die Melatoninausschüttung über die Zirbeldrüse oder auch Cortisol über die HPA-Achse. Also was vor allem jetzt beim suprachmalischen Nukleus wichtig ist, ist, dass es eine gewisse Lichtstimulanz kriegt oder auch Nichtstimulanz. Ja, so. Und nochmal zum Verständnis, der suprachmale Nukleus, der ist in einem 24-Stunden-Rhythmus, genauer gesagt 24,2 Stunden. Und deshalb heißt es auch zirkadian. Also circa für ungefähr und dies oder dian ist für Tag. So. Und das ist quasi deine Masteruhr. Allerdings hat dein Körper natürlich auch noch kleinere Uhren, ja, so. Oder im Grunde hat jede Zelle so ein bisschen eine Uhr. Aber sagen wir mal, es gibt eine Leberuhr, eine Muskeluhr, eine Darmuhr. Und Leberuhr ist zum Beispiel bei der Nahrungsaufnahme, wird das aktiviert. Ja, das heißt, da ist wieder die Insulinausschüttung ein Thema. Dann hast du die Muskeluhr, das ist nochmal das Thema Bewegung und auch ein bisschen Temperatur. So Peak Performance zum Beispiel der Muskulatur ist am Nachmittags. Und ja, Sportler sind, wo, also das weiß ich jetzt nicht, also diese Studie habe ich jetzt nicht gesehen, diese Metastudie, aber wohl werden die meisten Rekorde am Nachmittag gebrochen. So, dann gibt es die Darmuhr. Das ist etwas, was über Mahlzeiten gesteuert werden kann. Ja. Das hat ein bisschen mit der Mikrobiomaktivität zu tun, Nahrungsstoffabnahme und so weiter. So, dein suprachmalischer Nukleus kann sich relativ schnell auf die Zeit eineichen. Ja, der braucht ungefähr 1 bis 2 Tage. Ja, so. Aber die anderen Uhren in deinem Körper, also die peripheren Uhren sozusagen, brauchen mehr so in Richtung 4 bis 7 Tage. Ja, und das heißt, dein Körper läuft dann, kann man sich ja vorstellen, ja, wenn der suprachmalische Nukleus so ein bisschen in der Zeitzone ist, der Rest der Körper aber noch nicht und man fühlt sich da ein bisschen fix und fertig und so weiter, dann sind die nicht synchronisiert. Also man ist quasi, das ist wie eine interne Desynchronisation, ja. So ein bisschen arbeiten dann die oder der Körper so ein bisschen gegen einen, ja. Was natürlich jetzt auch noch super wichtig ist, ist, in welche Richtung man fliegt oder in welche Zeitzone, Ost oder West. Und es gibt so eine Faustregel, dass quasi, wenn man in den Osten reist, also ja, in den Osten, dann braucht man ungefähr 1,5 Tage pro Zeitzone und in den Westen 1 Tag. Ich habe schon, als ich von New York mal zurückgeflogen bin, boah, ich glaube, fast 2 Wochen mal gebraucht. Da hat sich mein Körper komplett aufgehängt gefühlt. In New York selbst, als ich nach New York geflogen bin, ging es immer relativ schnell. Also gefühlt sogar weniger als 1 Tag pro Zeitzone. Also in New York würde bedeuten, sechs Zeitzonen ist es entfernt. Das wären 6 Tage sozusagen in den Westen. Und wenn man wieder zurückreist, das wären dann, das sind dann, genau, 2 Tage mehr. Und genau, das ist halt eine relativ lange Zeit, bis man wieder auf Peak Performance ist. Was natürlich auch noch leidet, ist oder sind so Themen wie die Kognition. Ja? Also es haben Studien gezeigt, dass 20-30% Einbußen bei der Kognition in der Anfangszeit, wenn man eine Zeitzone wechselt, einfach normal ist. 20-30% ist schon viel. Oder die Insulinsensitivität, die wird auch verschlechtert, also bis zu 25%. Das Immunsystem, ja, ich bin öfters mal, naja, nicht krank geworden, aber tendenziell eher so kränklicher geworden, wo ich zwischen Zeitzonen gereist bin. Also da dachte ich mir eher, das hat vielleicht mit der Temperatur oder mit der Temperaturänderung zu tun gehabt, aber kann auch daher kommen. Genau, also Cortisol-Timing ist natürlich auch ein großes Thema, weil es muss ja in der Früh hochgehen, dein Cortisolspiegel, und dann während des Tages bleibt es ein bisschen, aber diese Kurve geht dann so am Abend runter. Aber wenn die verschoben ist, dann tut man sich schwer beim Einschlafen, dann tut man sich schwer beim Aufwachen oder auch beim Durchschlafen. So, was kann man denn tun? Ja, es gibt ein paar Sachen, die ich hier habe. Also es gibt Schlafshifting, habe ich es genannt. Es gibt ein Lichttiming. Es gibt ein Mahlzeiten-Shifting und es gibt ein Supplementierungs-Preflight. Ja, dann gehen wir mal die Sachen durch. So, der erste Punkt ist quasi vor dem Abflug. Man kann sich schon ein bisschen beim Schlafshifting so ein bisschen vorbereiten auf die Zeit. Das heißt, es sind keine großen Interventionen, die man macht, aber du verschiebst deinen Rhythmus so ein paar Tage bevor Abflug. Also ich schätzungsweise 3 Tage macht eigentlich Sinn. Das heißt, du kannst ungefähr 30-45 Minuten pro Tag deine Zeit schon zu Hause verschieben. Ja? Wenn du mehr machst, dann ist es ein bisschen schwierig, weil dann ist die Verschiebung sonst zu viel. Und ja, musst du halt auf jeden Fall auch anpassen, in welche Richtung du reist. Also nach Asien, also Ostreise, heißt, du solltest früher ins Bett gehen und auch später aufstehen. Früher aufstehen. Ja, genau. So, und wenn man in die West-Richtung reist, also vermutlich in die Staaten, Kanada, was auch immer, Südamerika, dann später ins Bett, ja, dann je nachdem, wenn man um 11 ins Bett geht, dann 11.30 Uhr, 12, 12.30 Uhr, sowas. Ja, dann kann man schon ein bisschen in die Richtung verschieben. Und dann natürlich auch ein bisschen später aufstehen. Das ist aber grundsätzlich wahrscheinlich eher zwangsläufig so das Thema. Und dafür gibt es auch eine App, Timeshifter, könnte man auch ausprobieren. Ich kenne sie jetzt nicht, aber die habe ich in meiner Recherche gesehen. Es gibt auch Apps, die einen da unterstützen. Das macht quasi diese ganzen Berechnungen dann für dich und dann musst du da jetzt nicht dir große Gedanken da vorher machen. Und gut, und dann kommt noch das Thema Lichttiming dazu, ja. Das ist vermutlich aber auch der stärkste Hebel, weil Licht ist einfach auch ein echt starker Taktgeber vom Tag. Ja, genau. Und also wieder, man kann sich ein bisschen vorbereiten für eine Ostreise, also oftmals für eine Asienreise, kannst du in der Früh wirklich auch früher ein helles Licht ins Gesicht scheinen zum Beispiel. Ja, das gibt so Tageslichtlampen, so kleine, es gibt sogar mobile, die so 10.000 Lux haben oder so. Also so 20 Minuten reichen da, kann man sich so ein bisschen auf den unterschiedlichen Tag dann eichen. Das kann man sogar auch mitnehmen. Und abends wäre es optimalerweise so, dass man das blaue Licht so ein bisschen einfach auch blockt. Also mit einer Blaulichtblockerbrille oder man tut die Lichter dimmen, sowas in die Richtung. Und wenn man in die Westrichtung wieder fliegt, also in die Staaten, wie gesagt, Südamerika und so, dann solltest du das quasi, also die Lichtexposition abends auch etwas länger haben. Ja. Das ist genau das Gegenteil, was man sonst so machen würde, aber man will quasi ein bisschen länger aufbleiben, drum macht es da auch mehr Sinn. Und also morgens kann oder muss es dann auch nicht gleich so hart starten. So, dann sind wir beim, also man muss ein bisschen aufpassen, weil man kann natürlich auch mit dem Licht ja einfach auch das Ganze nochmal verschlimmern. Aber du kannst es wirklich auch steuern und das ist das Coole. Also wirklich mit Blaulicht-Blockerbrille kannst du wirklich steuern, ja, jetzt kommt nicht so viel Blaulicht in meine Augen. Jetzt denke ich, oder mein Gehirn soll denken, es ist tendenziell eher Nacht. Und du kannst mit einer Tageslichtlampe oder es gibt diverse andere Gadgets, die man da benutzen kann, deinem Gehirn einfach sagen, jetzt ist Tag. Und wenn du das ein paar Tage auch früher machst und vor allem auch, wenn du dann dort bist, in der Früh gleich so Blaulicht dir reinhaust, dann macht das Ganze deutlich einfacher. So, dann sind wir jetzt beim Mahlzeitshifting. Ja, das ist auch eine Sache, die du ein paar Tage vorher machen kannst. Ja. Genauso wie mit dem Schlaf, kannst du es einfach mit dem Essen halt auch so machen. Und wenn du wieder in den Osten fliegst, dann frühstückst du einfach eine Stunde früher pro Tag. Ja, das heißt, du bist dann sozusagen, du verschiebst deinen ganzen Rhythmus schon so ein bisschen in die eine Richtung. Und wenn du in den Westen fliegst, dann ist eher tendenziell später. So, da muss man aufpassen, dass man da nicht durcheinander kommt. Genau. Weitere Supplements, die dir da grundsätzlich auch helfen, die helfen dir auch so, wenn man Schlafprobleme hat, sind so Sachen wie Melatonin. Ja, also es gibt eine empfohlene Dosis in Deutschland, die ist sowas von niedrig, die kann man eigentlich knicken. Ich nehme da tendenziell eher so zwischen 5 und 10 Milligramm. Ich glaube, die Empfehlung liegt irgendwie bei 0,5 von der Stelle, die so etwas empfiehlt. Also dann zusätzlich kann man da auch noch Magnesiumglycinat nehmen. Ja, 200 bis 400 Milligramm, das ist normalerweise passend. Da kann man vielleicht auch bis 600 Milligramm gehen. Das tut dich nochmal so ein bisschen entspannen, ein bisschen beruhigen. Ja, das ist nochmal sehr, sehr, sehr gut. Und was auch wirklich super viel hilft und grundsätzlich finde ich das, oder ist es einer meiner liebsten Hacks, Elektrolyte laden. Ja? Also normalerweise, ich trinke nur Wasser, aber ich trinke normalerweise kein Wasser ohne Elektrolyte. Und du kannst nochmal hier ein bisschen mehr aufladen oder Elektrolyte laden. Also noch einmal deutlich mehr davon. Das heißt, im Flugzeug bist du dann grundsätzlich auch ein bisschen hydrierter. Aber was ich zusätzlich halt auch noch mache, ist, ich nehme meine Elektrolyte mit. Und normalerweise habe ich ja auch meine Flasche dabei. Und mittlerweile geht es ja auch so, dass man die Flasche da an den Flughäfen auffüllen kann mit Wasser. Und dann haue ich immer Elektrolyte rein. Und wenn es ein längerer Flug ist, dann hole ich mir einfach ganz oft Nachschub. Das hat natürlich auch den Vorteil, man muss nicht ganz so oft auf die Toilette. Aber man ist grundsätzlich auch hydrierter. Das macht im Flugzeug so viel Unterschied. Also ich fühle mich zu 50-80% besser, wenn ich einfach hydriert bin im Flugzeug. Was auch super wichtig ist, ist, wenn man dann im Zielort ist, sofort sich umzustellen, sofort auf den Zielort sich einzustellen. Also das heißt auch das Thema Essen, Schlafen, Licht nach der Zielzeit. Wie es halt da jetzt ist. Es gibt zusätzlich noch eine Fastenstrategie, die Argonon Anti-Jetlag Diet, weil einfach Hunger und hatte ich ja vorher schon, Nahrungsmittel einfach ein super oder ein sehr, sehr starker Taktgeber sind. Und diese Strategie, die geht wie folgt. Also ursprünglich ist sie vom US-Militär entwickelt worden. Ja, wenn sie halt ihre Truppen woanders hin verlegen. Und die Kernidee ist folgende. Also im Flugzeug wird komplett gefastet. Also dort halt einfach nur komplett, also nur Wasser. Die haben da, das würde ich jetzt teilweise vielleicht nicht empfehlen, je nachdem, schwarzer Kaffee oder Tee. So, das ist alles im Flugzeug. Ich meine, normalerweise schmeckt das Essen dort ja auch nicht wirklich super lecker. Also das heißt, das ist auch nicht so schwierig. Ja, und wenn es dann riecht, das macht mich jetzt nicht meist immer hungriger, sondern eher tendenziell weniger hungriger, was ich da riechen muss. Also, und die erste Mahlzeit ist dann quasi das Frühstück zu der Ortszeit am Zielort. Ja, und das Thema, wieso das im Großen und Ganzen funktioniert. Also Hunger ist wirklich auch ein sehr, sehr starker Taktgeber. Und anhand der Studie zeigt es halt, dass die Truppen in dem Fall 7-mal schnellere Anpassungen hatten mit dieser Methode. Klar, man muss halt ein bisschen fasten und man isst halt dann das Frühstück erst zur Ortszeit, aber das stellt den Körper viel schneller um. Ja, ist halt ein bisschen eine härtere Methode, aber machbar. Wenn man es tatsächlich nicht schaffen sollte, dann sollte man eigentlich nicht wirklich große Mahlzeiten essen, sondern einfach tendenziell eher leichtere Sachen, tendenziell wieder proteinreichere Sachen, auch optimalerweise nicht wirklich Kohlenhydrate. Ja, und Kohlenhydrate ist eh so mein Lieblings-Pet-Peeve. So, also im Flugzeug grundsätzlich, ich glaube, das ist mittlerweile auch überall schon angekommen, man sollte da relativ viel trinken. Was natürlich schwierig ist, wenn manchmal die Getränke irgendwie 0, keine Ahnung, 1,5 Liter immer kommen, diese komischen Plastikflaschen, was sie da haben, das ist schon nervig, wenn man dann 10-mal nachfragen muss. Aber die Tendenz oder so optimal sollte man quasi pro 2 Flugstunden 1 Liter Wasser trinken. Man trocknet dort wirklich sehr, sehr stark aus. Die Luftfeuchtigkeit, wer wird es glauben, ja, es ist ungefähr 10 bis 15% Luftfeuchtigkeit. Das heißt, man trocknet da komplett aus. Ja, das ist trockener als in der Sahara. Was ich auch schon öfters, glaube ich, gemacht habe als Fehler, ja, Alkohol, weil das wirkt auch deutlich stärker, nochmal in der Höhe, also durch die Druckveränderung. Das zerstört grundsätzlich deinen REM-Schlaf und du dehydrierst einfach massiv. Also grundsätzlich die ganzen Sachen, die schlecht sind, sind hier nochmal verstärkt. Genau, also sonst Koffein muss man halt auch ein bisschen vorsichtig sein, je nachdem, zu welcher Uhrzeit man fliegt, ist halt auch nochmal ein Thema. Ja, genau. Dann zusätzliches Lichtmanagement kann man halt auch im Flugzeug oder im Flieger machen. Auch eine coole Sache. Ja? Das heißt, wenn du eine Blaulichtblockerbrille hast und es gerade im Zielort einfach Nacht ist, macht es total Sinn. Auch wenn du am Nachmittag losfliegst oder so. Ja? Oder es gibt tatsächlich auch das Gegenteilige. Also es gibt eine, es ist keine Brille, aber es ist sowas Ähnliches. Das kann man sich drauf machen und das tut Licht in deine Augen scheinen. Auch relativ stark. Sieht sehr spacig aus, aber das heißt, das ist wieder ein Licht als Taktgeber und sagt dir, es ist Tag. Kann man sich so ein bisschen austricksen. Okay, so Flugzeugsachen, so jede 90 Minuten aufstehen, Waden aktivieren und so weiter, leichte Squats. Ich glaube, das ist auch schon angekommen. Kompressionsstrümpfe machen Sinn. Habe ich auch. Genau, so ein bisschen sich bewegen, genau, dass Cortisol auch ein bisschen abgebaut werden kann. So, jetzt gibt's noch ein paar Pro-Hack-Tipps. Ja, so, Licht, Essen, Bewegung und Temperatur. Das heißt, Thema Licht ist dein stärkster Zeitgeber. Ja, das stellt deinen suprachialen Nukleus einfach auf Spur. Essen stellt wiederum deine peripheren Uhren auf die Uhrzeit, also vor allem auch die Leber. Ja? Und vor allem auch die Bewegung ist ein super wichtiger Faktor. Auch hier stellt deine Muskeluhren und auch deine Temperatur auf Spur. Und grundsätzlich ist auch Temperatur ein wichtiges Thema, also Wärme oder Kälte als Signal für deinen Körper. Und wenn du die 4 Sachen gut einsetzt, dann kannst du dein Jetlag extremst verkürzen. Also 1 bis 2 Tage anstatt vielleicht 6 bis 7. So. Bei Kurztrips zum Beispiel sollte man sich jetzt nicht groß umstellen. Ja, das heißt, alle Trips unter 3 Tagen macht es wenig Sinn, sich da jetzt umzustellen. Bleib einfach auf deiner Heimatzeit und gut ist, versuch die Termine so zu setzen, dass du nicht irgendwie, dass es 3 in der Früh ist für dich oder sowas in die Richtung, das macht wenig Sinn. Versuch die Termine irgendwie auch für dich logisch zu timen. Ja, also wirklich auch in dein biologisches Leistungsfenster zu legen. Schlaf einfach nach der Heimatszeit. Ja? Essen nach der Heimatzeit, da musst du dich nicht großartig verrenken oder verstellen. Ja? Also das ist physiologisch im Grunde das wirklich das Schlauste. Ja, und zusätzliche Sachen, die dir halt wirklich auch helfen können, die Gadgets, ich sage jetzt einfach mal, diese Lichtbrille, von der ich gesprochen hatte, die heißt IO Lichtbrille, die kannst du im Flugzeug tragen, Blueblocker-Brille auch im Flugzeug tragen oder auch im Zielort, diese Timeshifter-App habe ich noch nicht gehabt, aber die ist vielleicht auch sinnvoll. Und natürlich kannst du dann auch alles tracken, also durch Aura Ring, Whoop oder wie auch immer, dass du dann auch sehen kannst, wie dein Körper gerade reagiert, was es gerade mit deinem Körper auch macht. Ja. So, also versuche so Sachen wie, genau, also Fehler, die man auch vermeiden kann, aber ich sage es jetzt einfach nur vollständigkeitshalber, benutze Alkohol jetzt nicht zum Einschlafen. Ja, das heißt, du schläfst einfach nicht auch gut. Das heißt, es unterdrückt deinen REM-Schlaf vielleicht mal teilweise sogar um die Hälfte. Ja, und du schläfst vielleicht, aber du regenerierst nicht. Und du dehydrierst, nicht zu vergessen. Also Melatonin ist auch ein Zeitgeber. Ja, benutze es auch, wenn du es benutzt, dafür und nicht als Sedativum. Also nicht zum Einschlafen. Genau. Also 5 bis 10 Milligramm kann dich dann schon echt auch ein bisschen, naja, schon sehr schnell sehr müde machen. Ja, das hatte ich auch aus eigener Erfahrung. versuch nicht durchzupowern mit Koffein. Das macht nie Sinn. Das heißt, du solltest nie so viel Koffein in dein Blut haben, weil du willst dein Adenosin abbauen. Und das ist sozusagen das Hormon, das dich, ja, müde hält. Und du willst das nicht über den Tag haben. Und du willst das dann auch abbauen. Und das kannst du nicht, wenn du Koffein trinkst. Ja, das heißt, du bist teilweise dann auch abends noch wacher. Und es ist ein bisschen ein Teufelskreis. Also versuche nicht mit Koffein einfach alles auszumerzen. Das funktioniert nicht. Ja, blaues Licht ist, glaube ich, eh schon ganz klar. Also blaues Licht supprimiert Melatonin. Sollte man halt auch schauen, wie das mit den Handys und den Notebooks und so weiter ist. Training sollte man vielleicht auch ein bisschen schauen. Ja, höher oder High-Intensity Training ist natürlich auch immer ein Thema. Ja. So, aber ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen durch. Ja. Du kannst auf jeden Fall dein Jetlag ziemlich optimieren und ziemlich, also dein Leben ziemlich vereinfachen. Lass das Ganze weg, wenn es 3 oder weniger Tage sind, in denen du einfach woanders bist. Aber wenn es jetzt dann doch vielleicht eine Woche ist oder länger, also wie gesagt, ab 4 Tagen, glaube ich, macht dann schon irgendwann Sinn, so ein bisschen sich zu verstellen. Noch mehr Sinn halt ab 5, 6, 7 Tagen. Dann kannst du diese ganzen Sachen auch anwenden und die machen auch wirklich ganz viel Sinn und die funktionieren auch. Das heißt, du kannst nicht, also das dauert nicht 6 oder 7 Tage, bis du in der Zeit, sondern bist, sondern 1 bis 2. Ja? Also steuer das mit Licht, steuer das mit Ernährung, steuer das mit Bewegung. Schlafe nicht unbedingt irgendwann am Tag. Das tut deine Uhr nochmal unnötigerweise einfach verrückt machen. Ja, genau. So, dann hoffe ich, dass es dir oder die Folge dir gefallen hat. Dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Mal. Das war Biohacking klar, stark, effektiv. Bitte denk daran, dieser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Bevor du etwas umsetzt, sprich bitte mit deinem Arzt. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile mit jemandem, der von mehr Energie und Performance profitieren kann. Bis zur nächsten Folge.
Bleib klar, stark, effektiv.